Ich bin sehr dankbar, dass ich die Gelegenheit habe, heute hier mit Ihnen in die Diskussion zu kommen und einen Beitrag zu den Fragen der qualitativen Methode in der psychotherapeutischen Forschung, hier zu geben. Ich würde gerne ganz kurz mal skizzieren, was vielleicht doch viele nicht wissen. Ich habe, wie Sie gesagt haben, bei Argelander promoviert. Ich bin in dieser Frankfurter Welt, über die wir gestern ja viel gesprochen haben, sehr viel zu Hause gewesen. Ich habe später, als wir nach Göttingen gegangen sind, habe ich Alfred Lorenzer eingeladen, nach Göttingen zu kommen. Und er ist gekommen. Und ich habe auch Ulrich Oevermann eingeladen, schon auf die Tagung, die wir in der Klinik Tiefenbrunn bei Göttingen, wo ich die Forschungsabteilung geleitet habe, veranstaltet haben, nämlich qualitative Methoden zu explorieren. Und auch Oevermann ist gekommen. Also es ist eine mir sehr vertraute, auch zum Teil persönlich bekannte Welt, die mich auch dazu geführt hat, auch die Familientherapie anhand der Transkripte, die wir damals anfertigen konnten, zu untersuchen. Das war damals eine Zeit, wo Familientherapie mit systemischer Theorie verbunden war. Und ich kam mir sozusagen wie der letzte einsame Ritter nach geschlagenen Schlachten vor, wenn ich psychoanalytische Familientherapie vertreten habe. Und dazu gehörte dann eben meine große Studie, die unbewusste Familie, wo sich auch das Prinzip bewährt hat, dass man verschiedene methodische Zugänge gegeneinander trianguliert. Und das sind sozusagen die für mich gewissermaßen Standard-Eingänge, Entries in das Feld der qualitativen Methoden gewesen. Und dann bin ich auf ein Buch gestoßen und auch natürlich immer vorangegangene viele, viele Gespräche, nämlich das wunderbare Buch, Herr Kaltenhoff und ich, wir haben gestern darüber gesprochen, von Jörg Bergmann, 1987 erstmalig erschienen, heißt Der Klatsch. Eine Sozialform diskreter Indiskretion. Sehr hübsch ausgedrückt. Und Jörg hat es also verstanden, wir haben ihn ja auch hier ein paar Mal an der IPU schon gehabt, hat es also verstanden, klarzumachen, dass Klatsch eine unserer lebenswichtigen, überlebenswichtigen Beschäftigungen im Alltag ist. Ja? Aber seltsamerweise eine Form, wo man nicht sagen kann, wie im Interview, darf ich dich mal interviewen zu einem Thema. Man kann sich nicht zum Klatsch verabreden. Wollen wir ein bisschen klatschen? Geht irgendwie nicht. Ja? So, also höchstens sozusagen auf zweiter Ebene dann mit einer als parodistische Selbstironisierung. Ja? Aber es gibt noch ein zweites sehr schönes Buch, Die Intrige von einem Literaturwissenschaftler, Peter von Matt. Und der untersucht die Intrigen in der Literatur natürlich reichhaltigst. Und ich dachte mir, diese beiden schönen Themen, Klatsch und Intrige, sind doch irgendwie ein Beitrag zu dem, was ich mal für die Psychoanalyse gefordert habe, dass wir nicht von Realitätsprinzip, sondern Realitätsarbeit sprechen sollten. Klatschen, Tratschen, Intrigen spinnen, das ist ein Teil unserer Praxis. Ich sage boshaft dazu, auch in psychoanalytischen Instituten, für die, die es noch nicht wissen sollten. Ja, das ist also sozusagen ein ganz wesentlicher Teil, aber vollkommen ununtersucht. Und dann ist mir sozusagen das Licht aufgegangen, dass man sich bei denen, die über solche Sachen schreiben, auch belehren muss darüber, was wir in der Psychoanalyse machen und für das wir doch in Teilen reichlich blind sind. Und dafür würde ich Ihnen jetzt gerne sozusagen den Grundgedanken nahebringen, dass wir in der Psychoanalyse unbedingt zahlreiche Verknüpfungen in Nachbarwissenschaften brauchen, eben zur Konversationsanalyse und zur Linguistik und zur Literaturwissenschaft und anderem, damit wir auch zu sehen beginnen, was wir nicht sehen. Ein wichtiger Begriff ist da eben Situationsgestalt und ein praxisrelevanter Einstieg sieht so aus, eine kleine Maus oder eine Schildkröte verpanzert, liegt auf der Couch und ist sehr hilfebedürftig, ein Analytiker beugt sich sozusagen vor und 20 Stunden später sieht das Ganze so aus, ja, und das sind, oder 50 Stunden später, je nachdem, das sind dann die Situationsgestalten, mit denen wir uns in der klinischen Praxis schwer tun. Ja, gerade dieser Wandel. Wir denken, wir hätten Fehler gemacht oder sind irgendwie aus anderen Gründen irritiert, wenden uns unsere Gegenübertragungsanalyse zu. Aber diese Dinge passieren und nobody knows how it happens. Und dazu würde ich Ihnen gerne heute ein paar Rüstmittel an die Hand geben, wie man das analysieren könnte. Also, es gibt ein paar Bemerkungen, die ich klärend voranschicken muss. Merton Gill zum Beispiel sagt, es gibt kein solches Ding wie eine Intervention. Weil der Begriff der Intervention damit verbunden ist, dass man von einem externen Standpunkt in ein System interveniert. Und solange wir von Intervention reden, haben wir die Idee vom William Aronson White Institute in den USA ja erstmalig ganz schon in den 30er Jahren ganz wesentlich in Bewegung gesetzt. Damit haben wir die Idee einer interpersonalen oder einer relationalen Psychoanalyse schon verlassen. Und er sagt auch ganz klar, including silence, also auch ohne, auch wenn das Schweigen ist keine Intervention, was nicht gleichzeitig eine Handlung ist, die aus einer interpersonalen Antwort besteht und wo es eine interpersonale Antwort im Gegenzug geben wird. Ich bin also dafür, dass wir den Begriff der Intervention ersatzlos streichen sollten. Übertragung nun ist etwas, von dem man will, dass es beim anderen ankommt. Und das haben wir gestern schon gehört. Meiner Kenntnis nach, ich habe es bei Jutta Menschik-Bendele abgeguckt, ganz einfache Beschreibung dessen. Übertragung ist eine Kommunikation. Ist etwas, von dem man will, dass es beim anderen ankommt. Wir wissen noch nicht so genau, mit welchen Mitteln und wie wir das verstehen wollen. Aber es scheint doch sinnvoll zu sein, sich zu fragen, wie wollen wir sozusagen das Grundbild, was ein Gespräch ist, verstehen? Also in einem technischen Sender-Empfänger-Modell, hier abgebildet auf der linken Seite, oder eher als einen Tanz. Ich zeige Ihnen gleich noch ein paar weitere Möglichkeiten dazu. In jedem Fall ist es ein Gespräch. Und da sagt Donna Orange, große Philosophin und Hermeneutikerin in der psychoanalytischen Welt, Understanding emerges not from immersion in the inner mind of the other. Wir dringen also nicht in den inneren Geisteszustand eines anderen ein. But from the conversation between and among those who seek understanding while examining one's own prejudices and welcoming alternative points of view. We are never in the mind of the other, nor are we ever outside the conversation. Richtiger, schöner, guter, methodischer Grundsatz. Wir sind nicht im Geist des anderen, aber wir sind auch niemals außerhalb des Gesprächs, im Behandlungszimmer. Alles, was passiert, ist so zu verstehen. Und Nick Enfield, einer der führenden Linguisten in der ganzen Welt, von der Klasse Chomsky, er sagt in seinem Buch Relationship Thinking, das ist ein Titel, den man sozusagen drehen und wenden kann. Die Beziehung denken, aber auch das Denken in Beziehungen und in vielen anderen Weisen ein kluges, gescheites Buch, von dem ich denke, wir könnten das in der Psychoanalyse gut mal irgendwie in einem Seminar lesen. Und der hat diesen schönen Satz geprägt. So when we study human interaction, we are studying the mind. Also die räumliche Metaphorik von innen und außen wird hier ersatzlos gestrichen. Wir studieren die Interaktion und dabei gleichzeitig das, was in the mind vorgeht. Ich werde Ihnen zeigen, anschließend gleich, wie man sich das vorstellen kann und wie es geht. In the real sense of that word, beides, interaction and mind, are an interpretive system that is distributed through and across people, places and times. Ein Interpretationssystem, was sich also gewissermaßen nicht in den Köpfen, aber auch in den Köpfen von anderen befindet, von den Beteiligten und die es realisieren. Vergnüglich in diesen Diskussionen finde ich, wenn man feststellt, dass es in anderen, sozusagen in den Nebenfächern, auch solche Diskussionen gibt, wie wir sie in den Schlachten um qualitative und quantitative Methoden haben, etwa bei Wladimir Nabokov, Der sagt, unternehmen wir also gar nicht erst den Versuch, die Fiktion der Fakten mit den Fakten der Fiktion in Einklang zu bringen. Der Don Quixote ist ein Märchen, so wie Blickhaus oder Tote Seelen oder auch Madame Bovary und Anna Karenina. Das sind ganz außerordentliche Märchen. Aber ohne diese Märchen wäre die Welt nicht real. Ein Meisterwerk der Fiktion ist eine originale Welt und als solche der Welt des Lesers schwerlich einzupassen. Andererseits, was ist dieses vielgepriesene reale Leben? Was sind diese soliden Fakten? Sie werden uns verdächtig, sobald wir sehen, wie Biologen mit scharf geladenen Genen aufeinander losgehen oder zerstrittene Historiker ins Raufen kommen und sich im Staub der Jahrhunderte wälzen. Ob für den sogenannten Mann von der Straße das sogenannte reale Leben nun aus der täglichen Zeitung besteht und aus den auf die Zahl 5 reduzierten Sinnen oder nicht, so ist zum Glück eines gewiss, dass nämlich dieser Mann von der Straße selber ein Stück Fiktion ist, Konstrukt der Statistiken. Schönes, finde ich, literarisches Zitat, und viel früher noch geschrieben, aber das ist auf Deutsch 1983 erschienen. John Updike, auch jemand, der den Nobelpreis verdient hätte in den USA, sagt es ganz ähnlich. Yet there is a difference between an event viewed statistically as it transpired among people who are absorbed into a historical continuum and the same event taken personally as a unique and irreversible transformation in one's singular life with reverberations traveling through one's whole identity through the limits of personal time. Und dann sagt es der Konversationsanalytiker Immanuel Schegloff noch einmal so, würde er sich bei einem Vortrag daneben benehmen, etwa hinter dem Vortragspult in der Nase bohren oder die Zunge herausstrecken, dann würde das vom Publikum nicht etwa als eine statistische Anomalie verrechnet, als etwas, das sonst nicht vorkommt und folglich ignoriert werden könnte. Ganz im Gegenteil, die Frage des Besonderen und des Allgemeinen ist von handfester Praxisrelevanz. Ja? Also da kriegen wir sozusagen für diese ganze Diskussion quantitative, qualitative Methoden eine sehr schöne Unterstützung von solchen Autoren. Wir bewegen uns aber in unseren Diskussionen immer noch in diesem Schema, Theorie und Praxis einerseits, und die Theorie wird angewendet. Ein unglücklicher Ausdruck, genauso wie Intervention ein unglücklicher Ausdruck ist. Und darauf hat bereits Herbart in seiner Schrift über die Philosophie der Pädagogik 1802 aufmerksam gemacht. Der sagt nämlich, nun schiebt sich aber bei jedem noch so guten Theoretiker, wenn er die Theorie ausübt, in der Pädagogik, also der Lehrer mit dem Schüler, und nur mit den vorkommenden Fällen verfährt, zwischen die Theorie und die Praxis ganz unwillkürlich ein Mittelglied ein gewisser Takt nämlich, eine schnelle Beurteilung und Entscheidung, die nicht wie der Schlendrian ewig gleichförmig verfährt. Heißt, gute Pädagogen verstehen Situationen sehr schnell, für die Anfänger lange Überlegungen brauchen und eventuell Blicke in Bücher. Und diese Art von Ausbildung verweist darauf, auf ein Element, was zwischen Theorie und Praxis steht, nämlich ein Element nennt er hier den Takt. Und in der Therapeutik sind wir ja voll von Situationen, wo wir gewissermaßen taktlose oder taktvolle Taktlosigkeiten begehen müssen. Darin besteht ein ganz erheblicher Teil unserer Kunst. Und deswegen sagt Merton Gill auf den Sie alle kennen, auf den Ulmer Tagungen, die Horst Kechele damals doch immer eingeleitet hat. Who wants to apply a theory must have earwigs in his third ear. Muss Ohrenschmalz im dritten Ohr haben. Ja? Man wendet eine Theorie an, wenn man anders nicht weiter weiß. Also, in der Forschung gilt das Schema Theorie-Outcome. In professioneller Praxis haben wir das Schema Theorie und professionelle Anwendung. Was uns fehlt, ist Performance, wie etwas gemacht und getanzt und aufgeführt, wie sozusagen die Theorie, die wir im Kopf haben, die wir lieben, die wir schätzen, oder die Theorieteile, die wir lieben und schätzen, wie kann das also sein? Wir kriegen ein völlig anderes Bild plötzlich von Kommunikation, nicht nur Tanz, sondern wirre Vögel, die durcheinander fliegen, von hier nach dort, von einem Baum zum anderen. Und dann gibt es noch diese schöne Modellbildung für das, was menschliche Kommunikation ausmacht. Eine Schimpansenmutter füttert ihr Baby Wir füttern ja manchmal unsere Patienten auch, deswegen diese Analogie. Und das, hier ist also die Frage, ist das Kooperation oder Intervention? Schwer zu entscheiden, aber auf humanem Level ganz klar, Mutter füttert ihr Baby, aber jeder, der Kinder hat, weiß, dass ab ungefähr dem 11. Lebensmonat das Kind den Löffel haben will und die Mama füttern will. Und dann erst ist sozusagen der Full Circle von Interaktion, von human möglicher Interaktion erreicht, wenn wir sehen, von beiden Seiten soll das realisiert werden können. Und Colvin Trevorthen hat in seinen Baby-Watcher-Studien mal einmal dieses wunderbare Bild eingefügt, ja, das Baby als Dirigent, Music of Conversation. Und ich wollte Ihnen das nicht vorenthalten. Mir gefällt das in diesem Zusammenhang. Und in der Hamburger Kunsthalle kann man also sehen, dass das gewissermaßen ein altes Menschheitswissen ist. Die stillende Mutter wird hier von dem älteren Kind gefüttert mit einem Apfel ihrerseits, dem verräterischen Apfel natürlich, ja, und dem symbolischen Apfel. Aber die Idee, dass auch Mütter etwas brauchen, während sie Kinder stillen und etwas auch von den gestillten Kindern dabei kriegen, nämlich den Spaß mit dem Löffel, ja, ist da sozusagen angelegt. Was ist also die methodische Devise, wenn wir es jetzt haben mit Konversation als Gespräch übersetzt, um den technischen Begriff, den technischen Beiklang da mal rauszunehmen. Ja. Was wir brauchen ist, was Erika Krejci, die Übersetzerin von Biron in Deutschland, genannt hat, Immersion in the Surface. Und das ist übersetzt worden als Vertiefung in die Oberfläche. Und bei den von Ihnen freundlicherweise genannten Psycheaufsätzen habe ich manchmal dann eine Rückmeldung bekommen, wenn ich das im Text erwähnt habe, dass Leute sagen, das geht doch überhaupt nicht. Doch, genauso wie man sich in ein Buch vertieft, ja, und in bestimmte Textanteile kann man sich natürlich auch in die Oberfläche von gesprochenen Worten vertiefen. Das, was ich Ihnen eben am Beispiel der Mutter mit ihrem Baby gezeigt habe, das ist etwas, was in der Chicagoer Schule und aus der dortigen Tradition bei Goffman heißt, dass man Persons must sense that they are close enough to be perceived in whatever they are doing, including the experiencing of others, and close enough to be perceived in this sense of being perceived. Wir werden wahrgenommen und wir werden nehmen wahr, dass wir wahrgenommen werden und wir nehmen das Wahrnehmen des anderen wahr und nehmen wahr, dass der wahrnimmt, was wir wahrnehmen. Und das geht alles in rasender Geschwindigkeit. Ja, der in der Linguistik und in der Mathematik und in vielen anderen Fächern eingeführte Begriff dafür heißt Rekursion. Könnte man auch einen ganzen Tag mit diesem Begriff zubringen. Mutual Monitoring. Was sind also allgemeine interaktionskonstituierende Aufgaben? Ich zeige Ihnen jetzt immer schrittweise ein paar ganz einfache Dinge. Ein Telefonanruf. Ava nimmt das Telefon ab. Hier sehen Sie auch ein bisschen schon konversationsanalytische Transkription. Ava nimmt das Telefon ab. Der kleine Strich hier ist also ein unhörbares A. Hello. Etwas gedehnt mit Frageintonation. Hello. Und Beate sagt Hi. Mit stimmlichem Abfall. Und Ava sagt Hi. Und Sie verstehen diese Situation? Sie kennen das, wir brauchen nicht Personen, sondern es ist ein typischer Telefonanfang, wie er nun mal passieren kann. Und der bringt zum Ausdruck eben nicht nur Doing Interaction, sondern auch Mind. Und Mind ist das, dass jeder, der anruft, einen, der ihn kennt, wo man miteinander bekannt ist, erwartet, dass man erkannt wird, und zwar an diesem kleinen Partikel des ersten Tons, ja nicht mal eine Silbe. Ja, das ist ein erster Ausruf, Hi, ja, dass man daran erkannt werden will. Die Aufgaben heißen dann also, wer kommt als Nächster? Das ist die Interaktionsseite. Und die Mind-Seite heißt, was geht hier eigentlich vor? Große Frage für alle Beteiligten. Anderes Beispiel, Clara sagt Hello, Agnes sagt Hi. Und dann Clara, oh, hi, how are you, Agnes? Ja, sind Standardbeispiele von Chegelow übernommen und sehr einfach zu verstehen, wunderbare, klare Artikulationen dessen, dass wir in solchen einfachen, sehr schnellen Interaktionen natürlich mit Mind operieren und Erwartungen zum Ausdruck bringen, im Alltag. Und wenn das schief geht, gibt es sehr starke Emotionen. Erwartungen, die enttäuscht werden, sind sozusagen das zentrale Register dafür, um Emotionen zu evozieren. Ja? Die gibt es, die werden erwartet, die positiven Emotionen, und es gibt sie dann immer auch gegenseitig. Das Schema wird dann erweitert so, wenn das entwickelt ist, was kommt als nächstes? Also ein Themenwechsel. Ja? Dazu wieder ein Beispiel. Nancy sagt, hello, Hillary, hi. Und dann Nancy, hi, mit dem großen I geschrieben, lauter. Ja, die erkennen sich also auch gegenseitig und Emotionen erkannt zu werden, werden mitbedient. Und das deshalb, weil jeder, der angerufen wird, nach dem Prinzip Perceiving Being Perceived von Goffman, sich vorstellen kann, wie es für den Angerufenen ist, nicht erkannt zu werden. Deswegen funktioniert dieser Mechanismus. Das Schema geht also so weiter. Was kommt als nächstes? Und auf der Seite von Mind, wo ist eigentlich hier? Das kann man dann in vieler Weise fortsetzen. Und am Ende steht die Frage, wann hört es auf? Wie beenden wir eigentlich Telefonate? Jeder, der im ICE fahren musste und telefonierende Leute mit anhört, bekommt mit, dass jemand sagt, also gut, dann sehen wir uns nächste Woche. Und dann freut man sich schon, jetzt hört es endlich auf mit dem Lärm. Ja? Aber es geht noch mal 10 Minuten weiter oder 8 Minuten. Und es gibt sogar Studien dazu, dass die Griechen die längsten Intervalle haben bei ihren Telefonaten und solche Dinge. Ja? Warum erkennen wir das so schnell? Weil wir so ein Prinzip hier kennen. Was passiert da? Sie sehen ein paar Pünktchen. Was ist das, was die machen? Tanzen. Ne? Das erkennt man innerhalb von ungefähr 1,2 Sekunden. Ja? Rasend schnell, so erkennen wir Situationen im Alltag und finden uns damit zurecht. Viertes Beispiel. Telefon. Rebecca nimmt den Hörer ab und sagt, hello. Arthur, ihr Bruder, hello. Und Rebecca, hi. Immer noch nicht erkannt, im Zweifel. Dann sagt Arthur, how are you doing? Und dann ein Ausbruch von Joy. Arthur! Und Arthur, yes! Betont, akzentuiert. Und dann fangen beide rhythmisch an zu lachen. Ha, 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 ho, ho. Das ist deshalb ganz witzig, weil man dieses arrhythmische Lachen von vielen Varianten des Lachens unterscheiden kann. Wenn der Chef in der Firma einen Witz erzählt und dann fangen alle im gleichen Rhythmus und zwar auch im gleichen Moment an zu lachen und auf den gleichen Schlag. Ja? Deswegen ist Rhythmus eine so extreme Komponente in sozialen Interaktionen. Spontanes Lachen ist immer versetzt und in versetzten asynchronen Rhythmen funktioniert das. Es gibt ganze dicke Bücher zu Studien des Lachens. So, also hier geht es nun so weiter. Wir sehen, es geht jetzt hier, soweit wir jetzt sind, nach diesen ersten manchmal 6 oder 7 Interaktionszügen bei Personenwahrnehmung. Und dann gibt es aber, bevor ich das Schema jetzt zum Schluss abschließen kann und Ihnen dann ein paar therapeutische Situationen zeigen will, gibt es noch ein paar Störmomente. Nehmen Sie mal so ein einfaches Ding, dass jemand auf der Straße Sie fragt, können Sie mir sagen, wie spät es ist? Und wenn Sie bei Garfinkel diese Experimente im Kopf haben, wie man da sozusagen Verwüstungen anrichten kann, dann könnten Sie sagen, fragen Sie mich nicht so einen Scheiß. Oder haben Sie selber keine Uhr? Oder es ist immer zu spät? Oder irgend so etwas könnten Sie machen. Ja? Und Garfinkel hat natürlich an dieser Stelle die grandiose Idee gehabt, dass man mit diesen kleinen Provokationen, also solchen Antworten, sehr schnell erreichen kann, dass man diagnostiziert wird. Wer also sowas macht, ja, der kriegt ganz schnell eine Diagnose angehängt, irgendwie aggressive Persönlichkeit, Bipersonal oder sowas, ja, und ist aber provozierbar und erschüttert etwas doch auch unser diagnostisches Denken. Also, how late is it, please? Und wir erwarten keine dispreferred answer, wie ich sie jetzt illustriert habe, sondern eine bevorzugte Antwort ist, dass jemand auf die Uhr guckt und sagt, 10:30. Ja? Und heißt, doing und action basiert auf der Unterscheidung von präferierten und dispräferierten Antworten. Dispräferierte sind es, die starke Emotionen hervorrufen. Es geschieht immer in Kontexten, aber Interaktion kreiert Kontexte, neue Kontexte. Anderes Beispiel für eine Frage, warum kommst du mich nicht öfter mal besuchen? Was würden Sie antworten, wenn jemand Sie sowas fragt? Vor allen Dingen antworten Sie mit einer Pause von ungefähr 3 Sekunden. Die menschliche Interaktion ist ja so installiert, das zeige ich Ihnen nachher auch noch ein Beispiel, dass wir alle so reden in Alltagsgesprächen oder beim Klatsch oder bei anderen Praktiken, dass wir alle so reden, dass man bereits während man dem anderen zuhört, weiß, was kommen wird und an welcher Stelle der Slot entsteht, wo man dann selber was dazu sagen kann. Deswegen sind die Intervalle zwischen dem Ende der Rede des einen und dem des anderen 0,2 Sekunden. Fällt uns überhaupt nicht auf und dafür sind Tonbandaufnahmen gut, ist aber messbar. Und diese Intervallpraxis wird gestört durch diesen Typus von Fragen. Was ist das für ein Typus? Dieser Typus spricht 3 kognitive Kategorien zugleich an. Nämlich, die Antwort wird schwierig, ist das eigentlich ein Vorwurf? Muss ich mich als Hörer fragen, werde ich hier eingeladen? Ja? Oder werde ich getadelt, dass ich die ganze Zeit mich nicht um den Besuch gekümmert habe? Ja? Und sich zu entscheiden, welche Kategorie der Antwort überhaupt erforderlich wird, ist erkennbar, dass ein, also um den Faktor 10 verlängertes Intervall in der Antwort besteht. 3 Sekunden. Im Erleben meistens unregistriert, aber trotzdem ein schönes Indiz dafür, dass da natürlich Mind im Spiel ist, während wir Interaktion studieren. Schauen Sie sich jetzt mal das hier an, 2 Freundinnen, das ist, so müsste man sagen, gewissermaßen bayerisches Englisch, genau transkribiert, also von Paul Drew, der hat das in den Südstaaten irgendwo aufgenommen. Emma sagt zu ihrer Freundin, die einen Stock über ihr wohnt, "Won't you come down and have a bit of lunch with me? Wanna come down and have a bit of lunch with me?" So etwa wird das gesprochen, ja. Und jetzt achten Sie mal bitte auf die eckige Klammer. Das ist sozusagen die Stelle, wo jetzt kein Intervall entsteht, sondern Nancy bereits antwortet. Nicht jetzt hier. Was Sie jetzt sehen, ist, das zeige ich Ihnen gleich mit der eckigen Klammer. Was Sie hier sehen ist, es kommt eine Frage, won't you come down? Willst du nicht heute Abend ein bisschen runterkommen und wir essen was Nettes zusammen? Und dann sagt Nancy, who know I have to call Raoul's mother, das ist ihr Sohn, Raoul's mother, ihr Kind. I told her, I called her this morning. So, ist also anderweitig vergeben und hat sich verabredet mit Raoul's Mutter. Ja. Das ist der Informationswert der ganzen Geschichte. Die Beziehungsarbeit, aber die miteinander machen, ist hier. Nämlich an dem Overlap, ja, won't you come down, und jetzt fängt Nancy hier, angezeigt durch diesen leisen Ton, das Zeichen für leises, ins Bild, und dann wird es unverständlich, aber die klare Info ist, Nancy plant eine Entschuldigung, warum sie am Abend nicht kommen kann, und sie weiß in reflexiver Einstellung, einer solchen Einladung nicht zu folgen, ist beziehungsriskant. Und deswegen plant sie hier bereits sozusagen den ersten Schritt. Und das Überraschende ist jetzt, dass Emma diese Planung mitbekommt und mit einem schnellen Redeanschluss sagt, ah, got some beer and stuff. Wir könnten auch noch ein Bier zusammen trinken und noch ein bisschen was essen. Das heißt, sie bietet sozusagen eine Steigerung des Angebots an. Ja? Dann kommt ein Intervall, kleine Pause, 0,3. Und jetzt kommt Nancy und sagt, well, you're really sweet, honey. Also du bist wirklich lieb zu mir. So. Und wieder ein Intervall. Und jetzt kommt von Emma nochmal eine Steigerung. Or do you have something else? Möchtest du noch was anderes haben heute Abend? Und erst dann kommt die Information. Das heißt, die Beziehungsarbeit, die beiden miteinander machen, fängt hier oben an, ja, geht relativ schnell, wickelt sich das ab. Aber es muss dafür Sorge getragen werden, dass die Ablehnung einer Einladung nicht etwa aus Boshaftigkeitsgründen passiert. Wenn wir informationstheoretisch denken würden, allein informationstheoretisch handeln würden, dann würden wir auf eine Einladung, wenn jemand sagt, kommst du, willst du heute mit ins Kino gehen? Nein. Informationswert befriedigt, aber soziale Krise ausgelöst. Ja, reicht nicht. Es muss so, genau so etwas von dieser Art dazukommen, damit die Beziehungen einigermaßen stabil bleiben. So, jetzt kommt also mein Schema vollständig. Jetzt haben wir das, glaube ich, alles, was wir für brauchen. Wer sind wir? Das haben Nancy und Emma eben miteinander verhandelt. Es geht also aus der Interaktion und Mind, oben Interaktion analysiert, im unteren Feld hier die Mind-Ebene eingeblendet, geht gewissermaßen dann etwas ein auf einer höheren logischen Ebene liegender Grad, nämlich wer sind wir? Das muss ist etwas, was beide sich denken. Wie stehen wir zueinander? Ja, was machen wir? Was da beim Nancy und Emma Beispiel noch nicht zu Ende ausdiskutiert werden kann. Jetzt zeige ich Ihnen mal ein Beispiel aus einer kindertherapeutischen Sitzung. Das ist Barbara Wülfing aus Wuppertal, mit der wir sehr viel zusammenarbeiten, die uns freundlicherweise ihre Videoaufnahmen von Kindertherapien zur Verfügung gestellt hat. Und das ist schon auch ein bisschen, muss man sagen, großartig, dass wir sie haben, denn es gibt sehr viel zu lernen. Ich zeige Ihnen jetzt mal, wie eine solche Sitzung anfängt. Wir haben uns ja dauernd eben mit Anfangssituationen beschäftigt. Ja, Begrüßung, Anfang und so etwas. Ist der Ton zu hören?
Ja.
Gut. Was Sie jetzt wahrscheinlich, ich nehme mal an, Sie haben es nicht gut hören können. Man kann es hören, aber wir wollen jetzt nicht lange mit der Technik hier hantieren. Ich zeige Ihnen mal das Transkript davon. Ja? Die Therapeutin öffnet die Tür, sagt, hallo, Alina, hereinspaziert mit etwas nach oben gehender Intonation. Dann treten der Vater und das Kind ein. Der Vater sagt, hallo, leise, gedehnt, okay. Also in den 2,7 Sekunden hat Alina ihre Jacke abgelegt, ist nichts gesprochen worden. Dann sagt die Therapeutin, okay, und jetzt? Jetzt sagt der Vater, tschö, fast 3 Sekunden Pause. Jetzt sagt die Therapeutin, tschö, Papa, tschö. Wieder eine Pause. Vater sagt, tschüss, tschüss, Vater, bis gleich. Ach gut. Da hören wir also die Alina das erste Mal. Ja? Was machen die miteinander? Genau dieses Schema abwickeln, dass man nicht auseinandergehen kann, ohne sich gegenseitig die Beendigung des momentanen Kontakts angezeigt zu haben. Und sie wollen eigentlich auch von Alina auf diese Weise verabschiedet werden. Und Alina verweigert sich und kriegt dadurch, wie das vierjährige kleine Mädchen oft machen, und kriegt dadurch eine enorme Power in dieser kleinen Interaktion. So sehr, dass die beiden Erwachsenen gewissermaßen stellvertretend das Spiel von Verabschieden und Begrüßen nachspielen. Damit sozusagen das Gesetz erfüllt wird, wie man sich begrüßt und verabschiedet. So könnte man das sagen.
So. Was ist P bitte?
Das unten P.
Die Patientin, Alina. Dann ist ja, das ist Alina. Und es gibt auch da in der Konversationsanalyse einen zentralen Begriff, der heißt Noticeable Absence. Das ist von Harvey Sachs eingeführt worden. Das ist nämlich eine massive Interaktions- und Beziehungsqualität verändernde Wirkung hat, wenn zum Beispiel Arbeitskollegen in der Kantine zusammensitzen und ein Dritter kommt vorbei und sie sagen, hallo oder so etwas. Und er geht einfach weiter. Das ist noticeable absence. Eine bewegte, eine bemerkte Nichterfüllung von Beziehungsbedingungen. Ich komme jetzt zu den therapeutischen Konversationen, zeige Ihnen fünf typische Gestalten, CCU, ATU, TPS, Allusionen und Spezifizierungen. Und dazu zeige ich Ihnen, was die im Einzelnen heißen. Das erste sind co-konstruierte Äußerungen. Ein Patient erzählt nach der Schilderung eines zurückliegenden Selbstmordversuchs und dass er dann hat sprechen können, das war eine ganz große Entlastung. Damit kommentiert er das Gespräch mit dem Therapeuten, was vorangegangen ist. Therapeut, das war eine ganz große Entlastung. Diese Zeichen sagen etwa 0,8 oder 9 Sekunden Unterbrechung. Ja. Und jetzt kommt die co-konstruierte Äußerung, angezeigt hier durch die Überlappungszeichen, die eckigen Klammern. So wie, als wäre mir ein Felsblock vom Herz gefallen. Und der Therapeut, in die letzte Silbe hinein, das aussprechen zu können. Nun, man hört richtig den therapeutischen Tonfall in dieser kleinen Formel. Ja? Und dann, Und auch das müssen die beiden sozusagen wechselseitig einig werden darüber, dass die Sache zu Ende gebracht worden ist, dass sie eben eine Äußerung co-konstruiert haben und die zu Ende bringen müssen. Dann gibt es Agenda. Diese typischen Situationsgestaltungen gibt es in inhaltlich sehr vielen Varianten, aber vom Interaktionsablauf in sehr ähnlichen Formen. Man erkennt die, wenn man sie mal verstanden hat, erkennt die sofort. Es gibt Agenda-Transforming Utterances von dieser Art. Ein Klient sagt, I'm surviving and I am, also ich habe es überlebt und ich bin, und der Therapeut fährt ihm in die Parade mit einem kontrastiven Aber, deswegen keine CCU, kontrastiv jetzt, but it feels doesn't feel right. It feels a little uncomfortable. Es ist ein bisschen ungemütlich oder so ähnlich. Ja? Und jetzt macht der Therapeut eine agenda-transformierende Äußerung oder reichlich ungemütlich. Eine typische Steigerung, die gegen die Abwehr, die Affektisolation von Patienten in Anschlag gebracht wird. Und der Patient sagt, echt ehrlich, ganz schön unbequem. Und dann fangen beide an zu lachen. Ja? Jetzt zeige ich Ihnen noch ein zweites Beispiel. Das ist ein Erstinterview, wo ein Patient im Erstinterview sagt, also ich habe das so einen Kontrollzwang, verhalte also so also wenn ihr also zum Beispiel aus der Haustür rausgeht, dann nett, aber wenn ihr reingeht, dann gucke ich nach hinten und kontrolliere auch, ob ich nichts vergessen habe oder so. In schönstem Schwäbisch. Ja? Hört sich sehr nett auf dem Tonband an. Das ist die Symptompräsentation. Er will, dass der Therapeut seinen Kontrollzwang, jetzt das Problem, unter Kontrolle bringt. Und dann merkt man, da ist sozusagen ein Problem versteckt. Ja? Am Ende dieses Gesprächs sagt der Therapeut, dann haben Sie keine Ahnung, was dieses Gucken bedeuten könnte. Nee, das müssen wir rausfinden, was Sie da eigentlich gucken, wozu Sie da gucken. Also ich habe mir schon immer überlegt, bin ich so materialistisch orientiert, dass ich Angst habe, dass ich was liegen lasse, was vergesse. Aber das glaube ich nicht, weil das ja im Schlafanzug mache oder in der Bar los, das ist was anderes. Es steht in keiner Relation damit dem, was ich überwachen, kontrollieren könnte und wollte, wie also so stark, wie sich das äußert, gell? Ja, also das wird uns dann beschäftigen, was Sie da gucken, was Sie da suchen. Suchen kann man schon sagen, ja, leicht lacht, nicht nur kontrollieren, sondern schon suchen. Und der Wechsel des Handlungsverbs von kontrollieren zu suchen verändert die ganze Agenda. Ein Kontrollzwang kann in der Vorstellung des Patienten, meint, nur kontrolliert werden. Das ist die Idee, die zwangsneurotische Menschen haben. Aber in dem Augenblick, wo er sozusagen versteht, dass er was sucht, wenn er aus dem Haus kommt und dort immer auf den Boden gucken muss, gibt es nichts mehr zu kontrollieren. Sondern er muss sich überlegen, wo gucke ich da hin, was will ich da eigentlich haben. So funktioniert gute Psychotherapie. Übrigens von Horst Kechler, dieses Interview. Dann gibt es TPS, typische problematische Situationen. Die werden in der Literatur immer sehr dramatisch beschrieben. Zum Beispiel Patient bezahlt keine Rechnung, kommt zu spät, sagt einen Termin zu kurzfristig ab oder ähnliches. Das sind großformatige schwierige Situation. Es gibt auch viele kleine. Die Patientin hat einen Traum erzählt, dann noch ein bisschen was anderes dazu und dann sagt sie, glauben Sie das selbst, dass der Traum mir weiterhilft? Ist noch so fremd jetzt doch noch. Und der Therapeut jetzt, ja, es ist ich habe ihn, Pause, geht nicht weiter. Warum? Weil der Therapeut an dieser Stelle sehr gut gearbeitet hat bis dahin und gewissermaßen von seinem eigenen Schwung, so vermuten wir, getragen ist und das immer weiterführen will. Jetzt kommt die Patientin und stellt ihm eine Frage, auf die er eigentlich nur antworten könnte, das müssten Sie doch selber wissen, ob dieser Traum Ihnen weitergeholfen hat. Und er lässt sich sozusagen verführen, an in so einer Stelle so etwas zu machen. Und dazu gehört eine einfache, auch von Merton Gill mal witzig geformulierte Äußerung, Gegenübertragung ist, wenn der Therapeut nervös wird. Ja? Und das wird er an dieser Stelle. Ich finde es ganz hübsch, wenn man es auch mal mit diesen einfachen Begriffen macht. Ja? So, das können wir übergehen. Ein vorletztes Beispiel. Allusionen will ich Ihnen einführen, indem ich einen Comic zeige. Eine jüdische Familie kommt nach Warschau. Eine jüdische Familie, die Holocaust-Erfahrungen hat und nach 50 Jahren in der Zeit des Tauwetters nach Warschau sich zu reisen getraut, kommt in ein Hotel und dort ist die erste Szene die. Was verschlägt die Dame nach Warschau, fragt der Wirt. Ich bin zu Besuch. Zum ersten Mal seit dem Krieg. Und dann sagt die Küchenhilfe da, es muss aufregend für sie sein, die Stadt zu sehen. Standort. Das nächste Bild zoomt jetzt in die Interaktion zwischen dem Wirt und der Frau, die als Gast ist, und sagt jetzt, sie hat sich sehr verändert. Ja, fast nicht wiederzuerkennen. Und das ist sehr kunstvoll gemacht, weil man mit diesen wenigen Strichen sehen kann, die beiden schauen sich in die Augen, ganz intensiv, ja, sehr kunstvoll gezeichnet, und dieses Sie hat sich sehr verändert, kriegt plötzlich einen Beiklang. Nämlich nicht nur die Stadt hat sich verändert, sondern sie, die ihm da gegenüber sitzt. Und die Antwort von ihr übernimmt diese Allusion. Und das ist in der Literatur, in der schönen Literatur, eine ganz weit ausgearbeitete Technik, um sozusagen Double Meaning in schwierige Anbahnungsverhältnisse hineinzubringen. Ein Beispiel aus der Therapeutik, ja. Da sagt ein Patient, beklagt sich in einem ersten Interview über manche Menschen und die ihn nicht richtig behandeln würden und was könnte es machen, beeinflussen oder in die Wege leiten und überhaupt nur wirken bei jemand anderem, mit dem sie wieder zu tun haben, sagt der Therapeut. Ja, haben dann, lauter Satzanfänge, ja, manchmal merke ich, dass sich Leute sehr unsicher fühlen im Umgang mit mir. Also wo ich manchmal das Gefühl habe, ich bin eigentlich der Stärkere, obwohl ich doch diese Situation durchgemacht habe. Weil sie einfach nicht genau wissen, wie behandeln sie mich jetzt, bin ich der kranke Mensch für sie. Sehen Sie die Allusion? Die Allusion zeige ich Ihnen hier in den Worten, die ich blau jetzt hier zeige, nämlich da am Schluss, macht der Patient deutlich, weil sie einfach nicht genau wissen, und dieses Sie kann nun mal mit kleinem und mit großem S geschrieben werden. Ja, da entsteht eine Doppeldeutigkeit, der Patient kritisiert sehr verhalten, aber durch allusive Mittel den Therapeuten, einfach nicht genau wissen, wie behandeln Sie mich, jetzt bin ich der kranke Mensch für Sie. So, ich mache hier Schluss wegen der Zeit. Vielen Dank. Ja.